Jetzt schreien Sie Missmanagement. Das ist, wenn Sie protestieren, dann äußern Sie noch den tiefen Glauben, dass in dem System doch diese Unbilden, denen Sie ausgesetzt sind, die sind doch eigentlich in dem System nicht beschlossen. Sie äußern Ihren Glauben, dass es doch nicht eigentlich nicht gegen Sie gehen kann. Und wenn es gegen Sie geht, und es geht ja gerade gegen Sie, das erleben Sie, dann kann das bloß davon kommen, dass irgendwer seine Pflicht nicht tut. Das kannst du weitermachen. Dann schimpft man auf die Ackermänner, die das Tausendfache von einem normalen Stundenlohn in der Stunde verdienen. Und sagt, der kriegt zu viel. Und der Mensch will nicht mehr sagen, solche Banker bräuchte es nicht. Sondern der will sagen, der jetzt nicht das Hundertfache meines Lohns auch. Der will ja nicht einmal den Lohn vom Ackermann. Der will ja bloß sagen, das ist zu viel. Und dann kennt er die Politiker, die noch Nebenjobs haben. Und dann kennt er, was weiß ich, den Abzocker, der unversteuerte Zigaretten raucht. Und man kennt es doch. Du gehst wohin in die Metzgerei und stellst dich bloß hinter die Leute und hörst eine Weile zu. Alle schimpfen sie auf Dritte. Sie sind davon überzeugt, es liegt quasi, schon ein schöner Widerspruch, quasi universelle Pflichtverletzung vor. Ja, universelle Pflichtverletzung ist absurd, weil da ist irgendwie keine Pflicht, wenn alle sie verletzen. Anyway, so schaut's aus. Und diese Unzufriedenheit, die mit allem, worauf die Leute stoßen und unzufrieden sind, immer noch gleich den Glauben verbinden, das kann doch nicht vorgesehen gewesen sein hier. Die Unzufriedenheit wird leichter faschistisch als links. Die ruft nämlich leichter nach einem starken Staat, der endlich alle zu ihrer Pflicht zwingt. Der alle in die Pflicht nimmt. Der alle daran erinnert, dass das Gemeinwohl vor dem Eigennutz geht. Und was wir bräuchten ist, dass die Leute eine andere Frage sich stellen, nämlich, mach nicht ich einen Fehler in der Erfüllung meiner Pflicht. Nicht machen die anderen Fehler, weil sie ihre Pflicht nicht erfüllen, sondern ist nicht in meiner Pflicht, in dem Programm, das meine Pflicht ausmacht, liegt da nicht ein Fehler drin, gebe ich mich nicht für was her, was für mein Wohl gar nicht gestrickt ist. Diese Umkehrung der Fragestellung braucht man. Und das hängt nicht von der Größe der Absurdität und nicht von der Größe der Leiden der Menschen ab, sondern von der Weise, wie sie sich erklären. Man kann ein Volk, das ist in gerade die Deutschen ein schönes Beispiel dafür, man kann ein Volk unglaublich niederdrücken und es muckt nicht auf, wenn es davon überzeugt ist, dass das halt nötig ist, um die eigenen Lebensgrundlagen zu verteidigen. Also ich meine Hitler und ich meine den Zweiten Weltkrieg und am Schluss fressen sie nur noch Dreck und haben immer noch nichts gegen den Laden. Wenn sie davon überzeugt sind, dass das eben ihr Leben und Überleben ist. Wenn sie sich davon überzeugen würden, für was für eine miese Sache sie sich hergeben, dann würden sie es nicht tun. Und nicht erst, wenn sie so weit runtergedrückt sind. Also das ist ganz wichtig, von einem Automatismus in 10, 15 Jahren und dann kippt alles um, kann keine Rede sein. Es ist einzig und allein abhängig von einer Meinungsbildung derer, die die Lasten tragen müssen. Das war jetzt der lange Rede, kurzer Sinn, wie man so schön sagt. Also da war vorhin noch eine Wortmeldung gleich daneben und dahinter, davor, weiß nicht genau. Nochmal, ich habe es schlecht hören können. Ich höre, dass wir uns selber zerstören und da bin ich dann, möchte ich gern zurückfragen, wer ist wir und wer ist uns selber? Und den Rest habe ich nicht hören können.
Im Grunde genommen sind doch die Menschen so veranlagt, dass sie das Gemeinwohl vor das individuelle Wohlstand, würde ich sagen. Und dadurch kommt doch auch zustande, dass der Kapitalismus so erfolgreich ist. Aber das würde doch heißen, dass durch den Kapitalismus wir uns im Grunde genommen selber zerstören können. Dass darauf eigentlich kein Ausweg führt. Ist das verständlich gewesen?
Ja. vertagen wir einen Augenblick, ja, wir müssen entscheiden. Entweder wir machen es mit Zwiegesprächen oder wir machen es. Ja, so ist auch gut, klar, wenn du auf den reden willst.
Also da darauf hin eigentlich meine Frage, weil man sich ja kaputt macht mit dem Kapitalismus, wohin das eigentlich hinläuft, wie weit man sich kaputt machen kann. Oder der Kapitalismus sich selber zerstört. Und deswegen war meine Frage, ob es dann nicht irgendwann zu einem Zeitpunkt kommt, wo entweder ein Neidfaktor entsteht, weil der Mensch, oder weil es ja eine Evolution ist, der Kapitalismus ist, entwickelt sich ja immer weiter. Es ist eigentlich ein, es ist ja nichts Statisches, sondern es entwickelt sich immer weiter. Es ist eigentlich etwas Revolutionäres in sich selber. Das heißt, der Mensch ist eigentlich ein revolutionäres Wesen an sich. Deswegen hat er eigentlich schon die Veranlagung dazu, dass er einen Neid hat. Die Frage ist für mich dann nur, wann, an welchem Zeitpunkt ist der Prozess so weit, dass der Kapitalismus sich so am Selbstzerstörung verbannt, dass man irgendwann den Neidfaktor hat, oder dass man entweder nicht den Neidfaktor hat, sondern dass man sozusagen in sich selber kehrt, selbst die Werte vielleicht umwertet, das ist eher an den Medien oder entweder an den Medien oder an den Neidfaktor. Also Medienbildung oder an den Neidfaktor.
Nochmal anders. Das Plädoyer von mir geht eigentlich dahin, dass ich für eine andere Stellung plädieren will, als, ich sage immer du, ihr müsst, lasst euch halt gefallen, also könnt auch, ich kann auch sie sagen, aber das ist ja recht. Also du. Ich will für eine andere Stellung plädieren, als die, die ich da raushöre aus der Rede. Die Stellung, die ich raushöre, ist, wir sind praktisch die theoretischen Beobachter der Weltläufe. Und sagen, wir sehen jetzt den Laden und die Kritik, die ich jetzt da erzählt habe, der widerspricht niemand, verstehe ich jetzt also auch so weit, dass die in den Redebeiträgen als okay, sei es mal so, akzeptiert ist. Aber die Stellung, die dann geäußert wird, ist, es geht nicht mehr lang gut. Oder geht das noch lang gut? So nach dem Muster, ich bin wieder theoretische Beobachter und schaue am Prozess zu und frage mich, wie es mit dem wohl weitergehen wird. Ich möchte aber für eine andere Stellung plädieren, nämlich für eine praktische. Ich möchte plädieren für die Stellung, wer eingesehen hat, wie schädlich das ist, der soll sich selber zum Praktiker dessen machen, dass damit Schluss gemacht wird. Das ist eine andere Haltung als, ich schätze mal ab, ob das noch lang gut geht. Und die Stellung höre ich raus, ja. Auch die Stellung, wir zerstören uns da. Ja, halten wir mal mit dem uns, da wollte ich, das war vorhin schon mal nachfragen, da wollte ich auch nochmal zurück. Uns, jetzt nehmen wir es doch einmal brutaler. Wer ist dieses uns? Zerstört, wenn man mal so reden will, werden Millionen Schicksale. Millionen Menschen gehen als Individuen vor die Hunde. Vor die Hunde im Sinn von, die verfallen, die verlottern, dann können sie bloß, am Schluss saufen sie bloß noch und sind in Armut. Die haben kein Leben mehr, die haben überhaupt nichts. So werden Generationen verschlissen. Die einen laufen brav in die Arbeit und dann fallen sie um, wenn sie 65 oder ein paar Jahre Rente haben sie ja jetzt meistens. Und dann irgendwann, übrigens die meisten, die dann in die Rente gehen, gerade von denen, die die harte Arbeit erledigen müssen, sind so fertig, geistig und körperlich fertig, die haben noch nicht einmal von der Altersfreizeit viel. Also so werden Generationen verschlissen. Da kann ich sagen, die sind Opfer. Da kann ich sagen, die, die noch nicht so alt sind und ihren den größten Teil ihres wachen Lebens in der Arbeit verbringen und fürs tägliche Brot kämpfen müssen, werden verschlissen. Die sind Opfer. Das sind die Arbeitslosen Opfer. Aber das Wir, das große, ganz große Wir, das ist ja dann doch das System. Die Nation. No, bei der Nation würde ich erst einmal sagen, die lebt von sowas. Die Nation geht nicht zugrunde da drin. Die Nation stärkt sich drüber. Übrigens so sehr, dass man jetzt erst 20 Jahre ist es jetzt noch nicht mal her. Wie lange ist denn her? 89, 17. Dass wir erst gesehen haben, dass ein ganzer Weltblock, der Ostblock nämlich damals, zu dem Schluss gekommen ist, für einen Staat und seine Handlungsfreiheit, materiell, den Reichtum, über den er disponiert, für einen Staat ist der Kapitalismus ein viel attraktiver System als der Sozialismus, den sie damals gemacht haben. Also da vorsichtig mit dem Wir. Das Gemeinwesen, das nährt sich von dieser Wirtschaftsweise. Das Gemeinwesen will den kapitalistischen Erfolg. Und wenn er eintritt übrigens, dann ist Honeymoon im Land. Denk mal, diese komische Geschichte in den Schröder-Jahren war Krise. Alles ist scheiße. Jetzt floriert das Kapital. Wachstumsraten von 2-3%. Ja, jetzt schießt die Börse hoch, also jetzt schon wieder nicht mehr so, aber bis vor kurzem. Und dann ist es, jetzt auf einmal stimmt die Staatskasse, auf einmal ist genug Geld in der Renten- und Arbeitslosenkasse. Auf einmal klappt alles im Land. Alles ist abhängig gemacht vom Kapital und sein Erfolg. Das Steueraufkommen ist dem Kapitalerfolg so untergeordnet, müssen wir denken, so untergeordnet, dass das Steueraufkommen überproportional steigt, wenn die Gewinne steigen. Das ist ja bloß ein Ausdruck dafür, wie rücksichtsvoll die Besteuerung ist. Nämlich, wenn die Gewinne schlecht sind, dann langt der Staat bei den Unternehmern überhaupt nicht zu. So, also das Gemeinwesen, unser Staat und alles, was dran hängt, und da hängt übrigens alles dran, da hängt die Infrastruktur dran, da hängen die Schulen dran, die Krankenhäuser, alles, was das Leben ausmacht, das lebt von dem Mehrwert, der aus den Leuten rausgeschlagen wird. Einmal vereinfacht gesagt. Und dass die jetzt gerade leiden dran, dass der Fortschritt des kapitalistischen Reichtums Opfer schafft, das möchte ich nicht unterschreiben. Noch anders gesagt. Es gibt ja auch ein Leiden des Staats daran. Aber mit dem lässt sich umgehen. Also wenn der Staat um sich fürchten muss, wegen der Opfer, die die kapitalistische Produktionsweise produziert. Da gibt es zwei große historische Schritte. Das eine war die Entdeckung der sozialen Frage. Also ungefähr zwischen 1890 und 1900, also Ende des Ersten Weltkriegs, Weimarer Republik. Ja, der Staat gibt zu, er braucht diese scheiß Arbeiterklasse. Die ist zwar Kostenfaktor und billig zu halten ist wichtig, denn das macht die Gewinne aus. Andererseits, wenn man die gar nicht überleben lässt, dann laufen sie zu den Kommunisten über, dann werden sie Lumpen und kriminell, dann verbreiten sie Seuchen in ihren Slums, in denen sie hausen, ist auch schlecht für die feinere Gesellschaft. Kurzum, bis hin zu, der Kaiser entdeckt, der Soldatennachwuchs wird immer schwächer. Also das ist so im Gefolge des Manchester-Kapitalismus, haben sie das entdeckt. Naja, da kommt dann einer, und der Hitler hat es sehr wahr gemacht, da kommt dann einer drauf zu sagen, diese wichtige Grundlage der Stärke der Nation, ein arbeitsames Arbeitsvolk, das muss ernährungsmäßig und sozialpolitisch abgesichert existieren, das ist für die Nation nötig, auch wenn es ein bisschen was kostet. Kann man sagen, soweit sie also für den Erfolg der kapitalistischen Nation nötig sind, sind sogar deren Nöte anerkannt worden. Und die zweite historische große Entdeckung in dem Zusammenhang war eigentlich das Thema Umwelt. Die kapitalistische Produktionsweise zerstört nicht nur den Menschen, sie zerstört auch die natürlichen Lebensgrundlagen. Die ganze Welt als billige Deponie von Industrieabfällen zu benutzen, entdeckt irgendwann der Staat als am Schluss kostet es mehr, als die Vermeidung kosten wird. Dann gibt es Gesetze, ja, beim Luftverschmutzen muss man die und die Grenzwerte einhalten, beim Dreck in die Flüsse ablassen muss man die und die Filter einbauen und so weiter. Dann gibt es auch da ein Bekenntnis zu einer Beschränkung des Kapitals, soweit der Staat für die Zukunft von genau der Scheiße braucht. Aber nur dafür. Also in dem Sinn gibt es ein Aufpassen des Systems auf seine eigene Zukunftsfähigkeit schon. Aber das ist nicht das Aufpassen, das ich anregen will.
er den Ball weg davon. Indem er sagt, wie lange kann das noch klappen? Und ist denn das nicht vielleicht bald kaputt? Ist er theoretisch sehr nah, weil genau diese Auffasserei auf das System, wie können wir sicher, dass es nicht dauert, kann er eigentlich sagen,
naja, jetzt wollen wir erstmal diese sozusagen theoretische Frage, wie lange geht das noch gut, die kann ja von zwei praktischen Standpunkten aus formuliert sein. Der eine hoffnungsvoll, das klappt bald zusammen und dann frohlocken wir und dann kommt die befreite Gesellschaft oder irgend sowas. Und der andere sorgenvoll, oh, wo soll das hinführen, da müssen wir Bremsen einbauen, damit es keine Katastrophen gibt. Die Wortmeldung war vollkommen unentschieden in der Sache. Insofern würde ich gar nicht sagen, der ist nah bei dem Standpunkt. Erst einmal ist es halt dieses, man betrachtet sich selber gar nicht als betroffen von dem Laden. Also als praktisches Subjekt, das sich das nicht mehr bieten lassen will. Sondern man tritt auf wie der Beobachter der Zeitläufte und ja, schätzt ab, was da wohl werden wird. Das meine ich, das ist ein Vorwurf, den traue ich mich machen. Aber den, du bist da auf der Seite derer, die hier drüber wachen wollen, dass es nicht untergeht, soweit würde ich also auf gar keinen Fall gehen. Naja, gut. Es ist halt, er ist halt, die Stellungnahme ist halt offen gegen die Alternative, das reicht ja. Ja, wenn wir weitermachen mit den Klingeltönen. Mir ist es auch recht, wenn wir aufhören, aber wenn jemand noch was loswerden will, es ist schon jetzt Gelegenheit, ja?
Wenn wir was von diesen ganzen Systemen aufmachen, wenn wir das dann tun, wenn wir uns daneben stellen, was ist dieses Gelegenheit, was für eine Alternative gibt es zu diesem Kapitalismus? Und welche Alternative wird eigentlich auch zugelassen, dass das ganz entscheidend ist?
Ganz andere Frage.
Ja, es hängt aber
nicht daran. Wenn die Frage nach der Alternative kommt, dann habe ich immer ein Problem. Nämlich, ich finde immer, mit der Kritik, die ich gesagt habe, und das war jetzt heute an einem sehr fundamentalen Punkt, habe ich doch eigentlich erkennen lassen, was ich meine, dass die Alternative ist. Wenn ich sage, die Produktion für Wert, die Produktion für den Tausch, hat all die Konsequenzen, dann ist doch irgendwie klar, dass ich, auch so wie ich geredet habe, ein Parteigänger des Gebrauchswerts bin. Ja, die nützlichen Dinge, die notwendige Arbeit einrichten, damit die nützlichen Dinge rauskommen, damit mit dem geringsten möglichen Aufwand der meiste Nutzen für alle Leute rauskommt. Na, das ist der Standpunkt, das ist der Zweck. Diese Arbeit muss man organisieren. Um diese Arbeit überhaupt für diesen Zweck, um die Arbeit überhaupt für diesen Zweck organisieren zu können, muss ich die betroffene Menschheit, und das sind alle die, die Arbeit machen müssen in irgendeiner Weise, befreien von den Existenzbedingungen, die sie jetzt dazu zwingen, den Wert zu produzieren, sich für Wert herzugeben. Was ist das? Das ist das Privateigentum an Produktionsmitteln. Das muss weg. Dass irgendwelchen die Mittel gehören, mit denen die ganze Gesellschaft ihren Lebensprozess abwickelt. Dass sie also auch die Bedingungen dafür setzen können, unter denen die anderen arbeiten. Und ihr Bereicherung zur Bedingung der notwendigen Arbeit der anderen machen. Das muss gebrochen werden. Das ist ein Machtkampf. Der Wille zu dem Machtkampf muss erstmal erzeugt werden und davon ist weit und breit nichts zu sehen. Und die Frage, was zugelassen wird, das ist die Frage, welche Macht man stürzen muss, um das zu realisieren. Denn eins ist klar, das wird nicht zugelassen. Also es ist vollkommen klar, das wird nicht zugelassen von der Staatsmacht, die der politische Garant, also auch der gewaltmäßige Garant dieser Ordnung ist. Der Schutz des Privateigentums ist eine der allerersten Paragraphen unseres Grundgesetzes. Oh, das wird schwierig. Nee, lass mir mal so sagen. Also das Nützlichkeitsdenken. Nehmen wir mal Denken noch raus. Der praktische Standpunkt, dass es einem um seinen Nutzen geht. Ja? Der praktische Standpunkt, den braucht man niemandem beibringen. Den hat jeder. Man braucht ihn auch nicht propagieren. Also Propaganda machen, Leute, denkt an die Nützlichkeit oder irgend sowas. Das ist überhaupt nicht erforderlich, das tut sowieso jeder. Dass die Sicherung des eigenen Nutzens in dieser Gesellschaft überhaupt keinen anderen Weg hat und kennt, als den übers Geld, Gelderwerb, Produktion für den Markt, Gelderwerb, nur dann hast du Zugang zu allem Nützlichen. Das ist der blöde Umweg, der für so arg viele Leute den Nutzen verhindert, auf den sie durchaus aus sind. Und was man braucht, ist ein Bewusstsein, dass es dieser Umweg ist, an dem der Nutzen scheitert. Der Umweg übers Geld, der Umweg übers Akkumulieren von Kapital, der Umweg über Wirtschaftswachstum und so weiter. Also das ist das, was nicht vorhanden ist. Nicht, dass die Leute ihr Nutzen wollten, im Gegenteil, die bürgerliche Menschheit ist geradezu kleinlich, was ihre Vorteile betrifft. Um jeden Pfennig wird gefeilscht und wenn man dem Nachbarn einmal den Müll weggetragen hat, dann hat man aber bei ihm was gut und so weiter, da wird auch genau gerechnet. Also das Problem, dass die Leute nicht an ihren Nutzen denken, das haben wir überhaupt nicht. Dass sie an ihren Nutzen in einer solchen schlechten Weise denken. Dass sie den auf eine so ungeschickte Weise verfolgen. Und dabei ist ungeschickt auch wie ein idealistischer Ausdruck. Sie verfolgen ihn halt mit den Mitteln, die ihnen hier in der Gesellschaft von der Ordnung, die es nun mal gibt, vorgegeben sind. Sie bewegen sich einfach in den vorgezeichneten Bahnen. Die Bahnen sich geistig vors Auge zu stellen und zu sagen, wie funktionieren denn die eigentlich, die Bahnen, in denen ich meinen Nutzen verfolge? Würden Ihnen klar machen, dass die Bahnen zwar Bedingung Ihres Nutzens sind, aber für Ihren Nutzen gar nicht da sind? Also das haben wir vorhin gehabt bei dem Lohnarbeiter. Ja? Er muss Gewinn für den Unternehmer produzieren, sonst kann er gar nicht leben. Also sein Nutzen hängt davon ab. Die Wirtschaft als Ganze hat aber gar nicht den Zweck, dass er leben kann. Sein individueller Zweck passt mit dem gesellschaftlichen Zweck, für den er antritt, überhaupt nicht zusammen. Das ist Kritik, das ist die Kritik, ja. Also insofern nicht Nützlichkeitsdenken fördern oder bremsen wollen oder sowas, weder noch. Es geht darum, über welche Mittel wird der Nutzen verfolgt. Und die Mittel sind es, die den Nutzen verhindern. Und auf die muss man einen Blick werfen. Auf die ökonomischen, gesellschaftlichen Einrichtungen. Haben wir ja heute getan, es war ja eine Weise, das zu tun. Halt ganz fundamental, bloß an Ware und Geld, aber das Prinzip. Gut, machen wir erstmal Schluss für heute. Es gibt in, weiß ich nicht, knapp 4 Wochen, am 6. Dezember, Nikolaus. wieder einen Termin hier, wieder einen Vortrag, dann zu dem Thema Chavez, linksnationalistische Revolutionen in der heutigen globalisierten Welt.